Jetzt wird's ernst. Das ist der Not-So-Rum-Podcast und ich mache jetzt was, was ich letzte Woche jetzt schon mal gemacht habe. Wir machen einen zweiten Teil. Also mir gegenüber sitzt Egge. Mit Egge habe ich mich schon mal vor ein paar Wochen unterhalten. Es ging um Fotografie. Egge hat sich vorgestellt als Street-Fotografer. Und wir wollten auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in die Sachen rein, die er bisher gemacht hat. Wir haben nur kurz erwähnt, dass er auf Reisen war. Wir haben noch nicht ganz genau beleuchtet, auf welchen Reisen, wo er überall war, was er gemacht hat und so weiter. Dann wollten wir noch so ein bisschen auf die Fotografen eingehen, die ihn beeinflussen, die er besonders gut findet. Und dann wird sich das einfach entwickeln. Ganz generell hätte Egge gerne gehabt, dass wir dieses Gespräch in Englisch führen. Ich habe gesagt, das kann ich nicht machen. Das ist momentan sind meine Follower oder die Leute, die hören, die zwei Follower, keine Ahnung, wie viel es sind, die sind alle Deutsch. Aber tatsächlich ist das eine Frage, wie wir das weitermachen. Wir können tatsächlich irgendwann mal hergehen und ein englisches Interview machen. Dagegen habe ich auch gar nichts. Ich würde es als Sonderposten machen. Darüber könnt ihr euch äußern, ob ihr das in Ordnung findet, ob wir das so machen. Und ihr könnt auch mal Vorschläge machen, wie wir das mit der Translation dann machen. Ob ich ein Transkript hinterher machen soll, ob die Translation während dem Interview laufen soll, ob man sagt, erst das Interview und hinterher eine Translation nachziehen. Keine Ahnung. Ist einfach eine Sache, in der ich absolut keine Erfahrung habe. Ich habe mir das schon mehrmals überlegt, ob ich sowas machen kann, wie ich es mache. Mein Englisch ist jetzt auch nicht so besonders, wäre für mich auch ein Test. Einfach Vorschläge senden, ich überlege mir das dann. Du wärst voll dafür.
Auf jeden Fall. Ich habe viele Messages gekriegt.
Ja, man muss dazu sagen, als wir das Interview geführt hatten, hatte ich nicht damit gerechnet, was dann am nächsten Tag passiert ist, als ich es dann reingestellt habe. Ich habe noch nie so viele Besucher aus der Türkei bekommen. Ich habe noch nicht so viele Leute, die gesagt haben, sie liken es, wo ich dann gedacht habe, scheiße, die können das gar nicht verstehen. Ne? Das hat mir schon ein bisschen leid getan. Deswegen bin ich der Idee grundsätzlich auch aufgeschlossen. Also wir sollten das schon mal irgendwann angehen. Aber ich brauche dann tatsächlich so ein bisschen Rückhalt, ein bisschen paar Vorschläge, wie ich es am besten
Feedback
mache.
Brauchen wir.
Genau, wie es funktionieren könnte. Gut, wir fangen jetzt aber einfach mal an. Was ich gesehen habe bei dir ist, du bist enorm viel schon auf Reisen gewesen. Du warst in Japan, du warst in Kuba, du warst in Russland.
Genau.
Und jetzt habe ich wahrscheinlich noch eine ganze Menge vergessen.
Richtig, genau. Viele europäische Länder.
Okay.
Und danach, ich war in Asien auch in Singapur, Malaysia. Mhm. Genau, Russland war ich 6-mal schon.
Okay.
5-mal in St. Petersburg, 1-mal in Moskau. Sorry, 6-mal in St. Petersburg.
Und du hast in all diesen Ländern dann auch Street-Fotografie gemacht?
Auf Kuba, Russland und Japan sehr intensiv habe ich Street-Fotografie gemacht, Europa auch. In Malaysia und Singapur nicht, weil ich meine erste Kamera auf dieser Reise gekauft habe.
Okay. Ist das ein Unterschied, ob man in Japan, Russland oder Kuba Street-Fotografie macht? Sind die Leute aufgeschlossen? Bemerken die es eher? Oder machst du das überall gleich?
Also meine Technik ist fast gleich, aber Reaktion ist extrem unterschiedlich. Einfachste in der Welt ist Kuba,
okay,
weil die Leute sehr offen sind. Das Licht ist sehr schön dort. Deswegen für Farbfotografie ist es super. Und genau, für die Leute, die dort wohnen, ist es fast egal, ob ich die fotografiere oder nicht. Die sind immer gut drauf. Also sie merken oft, dass ich die fotografiere, aber sie reagieren nicht.
Sie reagieren gar nicht?
Gar nicht. Ja, die machen weiter, was sie machen, was sie tun.
Mhm.
Genau.
Also es kommt auch keiner auf dich zu und sagt, er will es sehen, weil du fotografierst ja sowieso analog, sie können es sowieso nicht angucken, oder?
Auf Kuba hatte ich digitale Kamera gehabt. Mhm. Also wenn ich mit dem Zug reise, habe ich meine analoge Kamera dabei, in Europa meistens. Aber wenn ich fliege, dann digital, wegen X-Rays. Die Negativen gehen kaputt, wenn man viel reist.
Ich bin mir da nicht sicher. Also früher hatten wir ja alle nur analog fotografiert und ich kenne das ja eigentlich auch so. Mhm. Und es hieß immer, die X-Rays, also das macht irgendwas, du hast Probleme und dann gab es diese Taschen mit dem Schutz und so weiter. Also es gibt da richtige Beutel.
Genau.
Und tatsächlich ist das aber, ich kenne keinen Fall, ich kenne niemanden, bei dem das irgendwas ausgemacht hat. Also ich persönlich, vielleicht habe ich mich mit den falschen Leuten unterhalten.
Das ist auch abhängig, welche Film du hast. Mhm. Wenn du 100, 200 oder 400 ISO-Film hast, ich glaube, die sind relativ sicher. Mhm. Aber wenn du 3200 Kodak 3X nutzt, dann die gehen kaputt. Das kann weil sein. Die empfindlicher sind.
Das kann sein. Die habe ich tatsächlich früher selten verwandt. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte Aufnahmen in New York gemacht. Und das waren eigentlich auch so die letzten, die ich bevor es digital gab. Ne? Also wo ich noch in New York war, es gab noch nicht richtig digital. Oder es war unerschwinglich und damals sahen die Bilder im Digitalen sowieso nicht so gut aus. Das muss man ganz klar sagen. Heute kannst du ja sehr gute digitale Bilder
Fantastische.
Machen. Fantastische. Früher ging es nicht. Und meine New York-Aufnahmen hatten damals keinen Fehler, aber ich habe ich habe 200er Film maximal verwendet. Ne? Ich habe keine 3200er. Allein schon wegen den Crane. Ne?
Ja, die sind zu viel.
Das ist zu viel. Ja, kommst du damit klar?
3200? Ich nutze auch keinen 3200.
Okay.
400. Wenn ich nutze, 400.
Ja, genau. Und da siehst du eigentlich schon was. Aber bei 3.2, alle Wetter, mein lieber Mann. Ich hätte mit 3.2 mal versucht, irgendwelche Studioaufnahmen zu machen oder sowas. Mhm. Aber... Na, das war nichts. Es war immer so, dass mich das dann gestört hat. Das war mir definitiv zu viel. Ne? Da konnte ich nichts machen. Wie ist das in Japan? In Japan sagt man immer, sobald man jemanden fotografiert, fangen die an, Posing zu machen oder so.
Manchmal schon.
Ja?
Also, lass mich überlegen. In Tokio, genau, ich habe einen Mann fotografiert. Er sah wie Ninja aus und eigentlich... Er war Ninja-Lehrer, also diese Technik, die er beibringt. Und dann, ich habe ihn fotografiert und dann hat er diese typische Ninja-Maske eingetragen und dann hat er mir Posen gegeben.
Okay.
Genau, aber ansonsten, die Leute haben mich nicht gemerkt. Die waren rein Straßenfotografie-Bilder.
Ich habe von verschiedenen Fotografen gehört, die gesagt haben, Afrika wäre total easy. Ich war auch nie dort gewesen. Ich bin mir jetzt momentan wirklich am Überlegen, ob ich nicht mal nach Afrika fahre. Weil man macht das eigentlich nicht, also weil man nicht so genau weiß, in welches Land kann man jetzt rein. Man kennt sich nicht aus, man hat keine Ahnung, wie das da abläuft. Tatsächlich ist es aber so, dass das anscheinend wirklich, wenn Fotografen dort sind, dass die quasi fast umringt werden. Ne? Und dass die ganz begeistert teilweise sind. Kann aber auch ein Vorurteil sein. Ich weiß es nicht, ich war noch nie dort, müsste ich jemand... sagen, du warst auch noch nie dort. Nein. Schade, hätten wir uns drüber unterhalten.
Ja, muss ich erst verlegen. Aber Japan ist einfach, muss ich sagen. Japan ist einfach. Mhm. Also vor allem, wenn die Leute merken, dass ich die fotografiere, das ist selten passiert, aber nichts passiert, nichts Schlimmeres passiert.
Hast du dann schon den Eindruck, dass man hier in der westlichen Kultur ein bisschen zurückhaltender ist, dass man da...
Deutschland viel, sehr viel. In Deutschland, wenn ich jemanden fotografiere, die Leute sind fast sehr wütend.
Wütend?
Wütend, ja. Sie sagen, wieso fotografierst du mich und so weiter. Aber die Mittelmeerküste von Europa ist noch wieder locker.
Okay.
Zum Beispiel Provence, Spanien, Italien, Portugal, die sind locker wieder, die Menschen. Aber zum Beispiel in Frankreich, Südfrankreich ist locker, aber Paris ist nicht so locker. Da wieder gibt es ein bisschen, wie sagt man, vielleicht... Ärger kriegt man.
Hast du Ärger gehabt?
In Paris habe ich gehabt.
Okay.
Genau. Ich habe einen Mann fotografiert, er war betrunken, tagsüber. Und dann, er war sehr wütend, er hatte etwas gesagt, aber ich habe nichts verstanden. Aber er ist einfach weitergelaufen. Mhm. Aber er war sehr wütend. Ich habe zweimal südliche Küste von Frankreich gereist, nichts passiert. Ich habe sehr schöne Straßenbilder von dort. Die Leute waren sehr locker.
Und die reine Model- und Modefotografie und sowas, du hast mit, wir hatten das schon im letzten Interview mal kurz erwähnt, du hast mit einer Balletttänzerin zusammengearbeitet.
Genau.
Und ich hatte jetzt auch gelesen in den Kommentaren von der Julia, dass sie sich gerne fotografieren lassen würde von dir.
Ja, ich habe sie geantwortet.
Sie fotografieren. Porträtfotografie an sich, so einfach dieses Statische, ist das was du sagst, okay, das ist eine Option, das mache ich, das würde ich gerne machen?
Also manchmal auf der Straße mache ich Porträts, aber unter einem künstlichen Licht habe ich das nie gemacht. Und ich finde das eigentlich auch sehr schwierige Art.
Unter künstlichem Licht?
Genau.
Aber sagen wir mal, Porträt unter Available Light geht ja auch, ne?
Genau, das kann ich gut machen, ich glaube. Mhm. Aber unter dem künstlichen Licht kann ich... Also ich kenne die Technik nicht. White Balance und so weiter. Ich bin
das ist schwierig. So, und ich würde es mir im Analogen eigentlich auch nicht so zutrauen. Weil ich glaube, da musst du am Anfang ein Ergebnis sehen, sehr schnell. Ne? Und die Chance, dass du halt dann eben am Schluss sagst, naja, jetzt hatten wir eine ganze Session, die war aufwendig, wir haben es gemacht und dann...
War nichts vielleicht, ne?
Ja, das ist glaube ich, also da wäre mir analog, zumindest am Anfang auch, glaube ich, auch zu riskant. Also ich hab schon Geschichten gemacht mit Licht und so weiter und das war extrem schwierig. Mhm. Also gerade ja, im Aktbereich oder so
irgendwas. Allgemein Porträt finde ich eigentlich schwierig,
ja.
Weil jeder Mensch anders ist und meiner Meinung nach versucht man etwas anders zu machen mit jedem Mensch.
Mhm.
Zum Beispiel Philipp Halsmann hat das damals super gemacht. Seine Porträts sind sehr kreativ. Zum Beispiel Salvador Dalis Jump mit der Katzen, Wasser und so weiter.
Ja, genau.
Also,
genau.
Die sind sehr kreativ.
Ich meine, ganz klar, bei Porträts ist es natürlich so, du siehst dem Porträtierten meistens an, welche Verbindung er zum Fotografen gehabt hat. Ob er eine Verbindung gehabt hat oder ob er keine Verbindung gehabt hat. Ne? Hast du die Bilder von Bryan Adams schon mal gesehen?
Nein.
Ehrlich nicht?
Nein, leider nicht.
Aber du kennst Bryan Adams.
Ja, ich weiß, dass er auch fotografiert, neben Musik, aber ich habe seine Bilder nicht gesehen.
Okay. Also er macht halt Hasselblatt-Aufnahmen. Also
oh, Medium-Format.
Medium-Format, genau. Okay. Und nimmt sich eigentlich sehr viel Zeit. Ich hatte eine Serie gesehen von ihm, die waren dann tatsächlich so auf 2 Meter große Bilder. Das war bei der Fotokina. Da ging es darum, dass er Kriegsversehrte, also Kriegsopfer, also Leute, die ein Bein verloren haben oder Verwundungen im Krieg erlitten haben, gezeigt hat. Das war sehr hart. Das war, also er wollte einfach zeigen, welche Auswirkungen, und zwar die neuesten Kriege, die Kriege, die im Nahen Osten stattfinden oder sowas, welche Auswirkungen die haben auf die Soldaten und wie jetzt diese jungen Leute eigentlich wieder heimkommen. Und dann hat er so eine Schwarz-Weiß-Serie gemacht, die hat er dann also auf ganz großen Porträts ausgedruckt, tatsächlich so groß. Und bei Bryan Adams ist das tatsächlich so, man unterschätzt ihn gerne, weil man sagt, naja, es ist ein reicher Rockstar, der kann sich das kaufen, der kauft sich ein Hasselblatt, dann fängt er an, Aufnahmen zu machen. Aber man muss ihn mittlerweile schon sehr ernst nehmen, weil er hat sich dann auch bemüht, eine eigene Zeitschrift rauszubringen und hat eigentlich gar keinen Gewinn dadurch gemacht.
Bravo, aber trotzdem super.
Aber sie war sehr, sehr modeorientiert, ich weiß nicht, die nannte sich Zoo, also Zoo, Z-O-O.
Mhm.
Und die hat keinen Gewinn gebracht. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr mutig.
Das ist sehr mutig, genau.
Eine Zeitschrift rauszubringen, die sich eigentlich um eine relativ gute Modefotografie kümmert und auch um aktuelle Fotografie, sehr, sehr moderne Sachen dabei. Und er sagt, ja, das ist halt einfach, weil er es sich leisten kann. Ne?
Wie findest du Contemporary Photography?
Das ist ja ein weites Feld. Also es ist ja sehr, sehr groß. Grundsätzlich bin ich sehr, sehr aufgeschlossen den Sachen gegenüber. Selbst wenn sie mir nicht gefallen, ist es dennoch so, dass ich mir sage, da kommt ein Impuls, da tut sich was. Also es kann ja Leute geben, die Sachen fotografieren, die ich nicht verstehe. Wo ich dann sage, ich würde es niemals fotografieren, weil ich sehe da kein Motiv drin.
Mhm.
Dann muss ich aber trotzdem sagen, dass es jemand fotografiert und mir zeigt, dass er ein Motiv da drin sind, bringt mich zum Nachdenken, was kann man denn machen? Wie kann man das so machen, dass es mir dann tatsächlich gefällt, dass ich daraus was gewinne?
Mhm.
Und das gibt mir neue Wege. Also zumindest war es mal so. Ich fotografiere nicht so viel wie du, eigentlich fotografiere ich gar nicht mehr groß. Du bist da aktiv. Aber früher habe ich immer gedacht, ich schaue mir das auf jeden Fall an. Wenn jemand mutig seinen eigenen Weg verfolgt, dann muss der mir nicht gefallen. Aber ich schätze das sehr, dass jemand sagt, das ist mein Ding, ich mache das.
Bei mir genauso. Also ich besuche die Ausstellung gern, obwohl ich die Bilder meistens sehr lustig finde.
Mhm.
Also ich habe kein positives Gefühl, wenn ich die Bilder anschaue, aber finde ich auch mutig. Und die Leute haben eine Idee hinterher, sie wollen etwas Kreatives machen, deswegen machen sie das, deswegen besuche ich auch. Aber für mich momentan, vielleicht in der Zukunft, aber momentan, ich habe kein Gefühl.
Du bist eher klassisch orientiert.
Sehr klassisch.
Kommt das... Ja, nee, sag du, woher es kommt.
Weil den Grund, warum ich heute fotografiere, ist regular.
Mhm. Okay, das ist der Fotograf, der jetzt kürzlich, letztes Jahr, gestorben.
Genau, im Oktober ist gestorben. Er ist 1928 geboren und 2018 ist gestorben. Und er war Magnum-Fotograf
Er ist in Istanbul geboren, immer dort gelebt. Mhm. Und in den 50er, 60er Jahren hat er mit einem Rollercoin Medium-Format-Kamera und danach mit Leica-Kameras hat er Istanbuls Alltags fotografiert. Die Altstadt von Istanbul, die Menschen, wie sie aussehen, alles hat er fotografiert. Er war Fotojournalist für ein Magazin, Lokalmagazin, hat er alles dort fotografiert und dann ist langsam berühmt geworden. Mhm. Und im Jahr 1962 er ist Master of Leica ausgewählt vom Leica Magazin, von Leica Photography International. Und dann er ist berühmter geworden und dann hat er Cartier-Bresson kennengelernt. Cartier-Bresson hat ihn Magnum eingeladen und dann für Magnum hat er viele Werke gemacht. Und aber heutzutage er ist sehr bekannt mit seinen Istanbul-Fotos.
Er ist aber in Deutschland nicht so bekannt.
Er ist in Deutschland nicht so bekannt. Mhm. Obwohl er sehr große Ausstellungen in Berlin gehabt hatte vor, wann war das? Ich glaube, das war in 2014 oder 2015. Ich war auch dort, ich habe ihn auch kennengelernt. Das war riesig, 3 Stockwerke in Berlin und gab es viel, viel los. Hunderte von Menschen waren dort. Und seine Aufnahmen finde ich super. Und die sind natürlich sehr klassisch, weil die von 50er, 60er Jahren kommen, Schwarz-Weiß-Bilder. Und danach hat er auch viele Farbe-Fotografie gemacht. Und hat er auch viele berühmte Menschen fotografiert. Er hat viele berühmte Porträts von Picasso, Salvador Dali und viele russische Musiker, auch Maler wie Marc Chagall, Schriftsteller, alle türkischen Schriftsteller hat er fotografiert.
Aber, also sagen wir es mal so, er hat seinen Stil immer weiter verfeinert, immer perfektioniert.
Genau, und zum Beispiel die Türken kennen seine neue oder relativ neue Werke auch nicht. Mhm. Weil überall, wenn ich heute Bücherläden besuche und wenn ich Regularbücher schaue, die sind fast immer überall über Istanbul, 50er, 60er Jahre, schwarz-weiß Istanbul-Aufnahmen. Aber ich habe ein paar Limited Edition Magazine und Bücher, wo seine Bilder drauf sind, aus 80er Jahren oder 90er Jahren, Farbbilder mit Kodachrom meistens, die sind super.
Okay.
Und aber irgendwie, die sind nicht bekannt.
Ja, es ist, also ich habe sowieso den Eindruck, dass je bunter die Welt wird, also wir sind umgeben von bunten Informationen, umso mehr ist Schwarz-Weiß eine reduzierte heile Welt. Also ist etwas, was uns ganz automatisch gefällt, weil es nicht so penetrant ist. Ne? Also es kommt uns sehr reduziert vor. Ne? Und dann sagen wir, okay, dem kann man sich mit ein bisschen weniger Stress annähern. Das sind nicht so viele Farben, nicht so viele
Auf Einträge. Auf jeden Fall, ja.
Und deswegen ist Schwarz-Weiß momentan erstaunlich populär. Aber ich glaube, es war Helmut Newton oder jemand, der dann gesagt hat, naja, wenn du nicht Farbe fotografieren kannst, dann bist du kein guter Fotograf.
Hat er gesagt?
Er hat es zu irgendjemandem hat er gesagt, du musst Farbe fotografieren, um ein Fotograf zu werden.
Zum Beispiel, komischerweise, Cartier-Bresson war sehr stark dagegen zur Farbefotografie. Aber mag ich auch Cartier-Bressons Kompositionen nicht so super. Er ist sehr wichtig, er hat Magnum erfunden. Er hat wunderschöne Fotos.
Also es ist tatsächlich so, dass viele Fotografen sich auf Bresson halt wirklich noch zurückziehen und sagen, das ist ihr Vorbild, ihr Lehrmeister, ihr Ding. Aber man muss natürlich, das ist das, was mich immer wundert, zwischen Bresson und heute, das sind eigentlich fast 50 Jahre.
Genau.
Und in diesen 50 Jahren ist viel passiert. Und das sollten wir nicht ausblenden. Also da sollten wir schon sagen, okay, das lassen wir mit einfließen. Also Bresson und die nächsten 50 Jahre, das ergibt dann vielleicht irgendwann mal, wo wir sagen Contemporary. Mhm. Ich finde seine Bilder auch gut und ich finde sie als Basis, man muss sie kennen. Man muss wissen, was Bresson ist und wie sowas funktioniert. Aber eigentlich ist es unsere Aufgabe, dieses weiterzuentwickeln, ne?
Auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn man zu Nikos Economopoulos schaut, der Grund, warum er heute fotografiert, ist auch Cartier-Bresson. Aber wenn man seine heutzutage Bilder schaut, die sind total bunt. Er macht nur horizontale Bilder, keine vertikale Fotos, was ich sehe. Und die sind sehr ähnlich wie Alex Webb-Bilder.
meiner Meinung nach. Die sind sehr kompliziert, viele Menschen gibt es in der Vordergrund, Hintergrund, mehrere Sachen passieren auf dem Bild gleichzeitig.
Und die sind alle scharf, da ist jetzt kein Bouquet oder so irgendetwas
nicht drin? So viel, nein, nicht so viel, weil wie, genau wie Alex Webb meiner Meinung nach. Ich habe Alex Webb gefragt, haben wir das gesprochen vorher?
Ist okay. Egal, komm, wir besprechen das, wenn es...
Genau, ich war im Leica Gallery und dann Alex Webb war dort. Ich habe ihn kennengelernt und ich habe ihn gefragt und hat er gesagt, dass er heutzutage mit digitalen Leica Amps fotografiert und er fotografiert nur tagsüber, wenn die Sonne ganz stark
intensiv ist.
Ja, genau. Und dann setzt er F auf 16 und F16 und dann ISO auch richtig hoch. Mhm. Ich glaube 3200 oder sowas.
Okay.
So dass er und dann
eine kurze Belichtungszeit dann.
Genau, für schnelle Shutters.
Mhm.
Und er macht Manualfokus oder Präfokus. Er fokussiert seine Objektiv auf, ich glaube, 2 Meter.
Mhm.
Und weil er F16 hat, dann von 2 Meter bis Eternity, alles ist im Fokus. Das ist seine Technik. Wahrscheinlich Nikos Economopoulos auch so macht, weil er auch Leica M10 nutzt. Auch Manualfokus-Kamera.
Das ist eigentlich im Grunde genommen eine sehr, sehr schwierige Sache, weil man muss ja hergehen und muss das... Wenn du sowas machst, musst du ein sehr genaues Motiv haben, weil damit der Blick nicht abgelenkt wird.
Ja, genau. Ne?
Also in der Bildaufteilung ist das schon eine Herausforderung.
Das ist so schwierig. Also wenn man Alex Webbilder schaut, die sind fast unmöglich, wie er die fotografiert. Das ist so schwierig. Unglaublich.
Und wenn du jetzt sagen würdest, ist das dann ein Weg, den du gerne gehen würdest? Oder bist du eher jemand, der sagt, okay, ich möchte den Hintergrund in irgendeiner Weise als Bouquet verwaschen, unscharf, so dass ich das Objekt, also zum Beispiel bei Porträts macht man das ja sehr gerne, man stellt das Porträt in den Vordergrund, man guckt, dass der Hintergrund eigentlich so...
Out of focus ist oder Bokeh. Oder
genau.
Offene Blende.
Ja, ist das... Bevorzugst du da was?
Momentan, ich bin offen zu allem. Wenn ich Porträts mache... Ich verwende für F-Wert 2,8, sodass der Hintergrund nicht so scharf ist.
Mhm.
Auf der Straße, ich bin sehr dynamisch. Wenn das Wetter hell ist, sofort setze ich mein F auf 8 und Shutter 125 of a second. Wie kann man das sagen?
Du darfst gerne zwischendurch Englisch reden, das ist okay.
Genau. das setze ich. Mhm. Und ISO, also wenn die Sonne scheint, entweder 400 oder 800.
Mhm.
Genau, die sind meine Settings, aber Autofokus brauche ich noch. Ich habe nie mit manuell Fokus Fotos geschafft. Also ich habe kein Talent davon.
Ehrlich?
Ja.
Das heißt, du brauchst auf jeden Fall immer die Automatik da drin?
Immer Automatik, für Fokus, ja, Autofokus. Alle Einstellungen mache ich manuell.
Yeah.
ISO, Shutter, Aperture und so weiter, aber Fokus brauche ich auch.
Das heißt, du hast noch nie mit so einer Lomo oder irgendetwas oder mit einer Holger oder mit irgendeiner von diesen ganz billigen
nie fotografiert.
Zu nie fotografiert?
Ich habe nie fotografiert. Ich zum Beispiel, mein Traum ist auch, irgendwann eine Leica-Kamera zu kaufen, aber Leica-M-Serien sind noch Manualfokus und ich bin mir nicht sicher, ob ich die verwenden kann.
Doch, kannst du.
Also mit diesem Präfokus vielleicht kann ich. Aber
also... Ich habe damals, kennst du die Kiev?
Kiev, ne.
Die Kiev ist die russische Hasselblatt.
Mhm. Medium-Format auch?
Medium genau, Format. Die Russen haben die mal irgendwann nachgebaut. Das war dann die Kiev. Sieht aus wie eine Hasselblatt, ist genauso auf. Du kannst sogar die Teile tauschen.
Mhm.
Ist aber natürlich im Preis ganz weit weg von der Hasselblatt. Also ist wirklich eine Billigkamera. Hat eine schlechte Mechanik. Also ich habe eine kaputt gemacht und eine habe ich dann hinterher noch gehabt. Die geht sehr schnell kaputt auch, wenn du sie nicht richtig behandelst. Verharzt auch sehr. Und jetzt werden sich wahrscheinlich die Leute aufregen, die sich mit der Kiev auskennen. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, so einen Schrott rührt man gar nicht an. Ich finde es toll, mit Schrott zu fotografieren. Und da musst du natürlich alles per Hand machen. Das Schöne ist, wenn du in diesen Sucher reingehst, also den du oben hast, du guckst ja bei der Hasselblatt von oben rein. Guckst
ja, so, genau.
Du siehst natürlich genau das, was du fotografierst. Das heißt, du kannst den Fokus sehr genau einstellen. Und das ist, glaube ich, da lernst du das dann wirklich. Da geht es dann wirklich her und du kriegst das hin. Und mit der Zeit musst du fast gar nicht mehr reingucken. mit der Zeit kriegst du ein Gefühl dafür, wie du das machst. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel, und das Schöne ist, ich weiß es nicht, ob man es mit der Leica so einfach und so schnell hinkriegt, mit diesen Geräten, wo du Mittelformat hast, die ja so ein großes Bild haben, also du hast ja diesen Gucker, das ist ja quasi, wenn du es vergleichst heute mit einem Display, da bist du schon sehr nah an dem Originalbild dran und du siehst auch das Bouquet schon. Und du kannst ja wirklich tolle Sachen machen.
Beim Leica, wo ich Sorge habe, diesen Rangefinders. Mhm. Deswegen, du siehst immer das Bild scharf durch Viewfinder. Aber du siehst diese zwei quadratischen Elemente, die müssen übereinander passen.
Ja, und das
dann
ist,
du bist auf dem perfekten
und das ist, Fokus. Das ist halt das Problem, weil du dich da eigentlich nicht an dem Bild orientierst, das du machst, sondern du orientierst dich an der Symbolik. Und bei diesem Mittelformat, in diesen ganzen, wie sie alle
die ganze heißen, Komposition ist im Fokus oder nicht
ist
im Fokus,
du,
oder?
Genau, du hast das schon. Und klar, wenn du unscharfe Augen hast, dann hast du ein Problem, oder dann brauchst du eine Brille, aber es geht trotzdem.
Genau.
Also du kannst das sehr gut machen und du kriegst dadurch ein Selbstbewusstsein diesbezüglich. Ne? Also wenn du das erste Mal geschafft hast, so eine Aufnahme zu machen mit einem Fokus und einem Bouquet und allem Möglichen drum und dran und das kommt tatsächlich so raus, wie du es gesehen hast, geiler Moment.
Ja, und Medium-Format-Fotos sehen so gut aus.
Das heißt, du hast noch gar kein Medium gemacht, weil die sind ja meistens...
Medium habe ich nie gemacht.
Du hast das nie gemacht?
Medium-Format, ich habe nie benutzt. Nur 35 mm habe ich benutzt.
Du brauchst eine Holger.
Rollei oder
Rollei-Coid? Nein, eine Holger ist ja dieses 20-Euro-Produkt aus China. Die ist nichts wert. Die Holger ist auch eine kaputte Kamera. Und es gab mal diesen Professor, der zu seinen Studenten gesagt hat, pass mal auf, ihr wollt alle Fotografie studieren, ihr wollt alle gut sein. Ihr denkt alle, wenn ihr die tollen Kameras habt, dann seid ihr gut. Ich gebe euch die schlechteste Kamera, die ich finden kann. Das ist eine Spielzeugkamera aus China. Das ist ja die Holger. Und wenn ihr es schafft, mit dieser Kamera gute Aufnahmen zu machen, dann seid ihr gut. Und seitdem ist die Holger, viele Leute hassen die, weil sie macht nicht das, was du willst. Sie hat ihren eigenen Charakter. Sie hat Lichteinfall. Du musst die Holger erstmal auseinanderbauen und musst dann alles abkleben. Dass das Licht nicht reinkommt. Genau, und du musst Teile rausschmeißen. Da gibt es dann so Teile drin, die schleifen am Film entlang und machen Ritzer in den Film rein. Die musst du erstmal alle rausmachen. Du musst erstmal ein bisschen basteln. Ist nicht viel, was du basteln musst, aber es ist ganz klar. Es gibt YouTube-Filmchen, wo drinnen gezeigt wird, wie man mit der Holger...
Wie man das machen kann.
Und dann musst du mit der Holger anfangen, Bilder zu machen. Und die ersten Bilder, die werden gar nichts. Die werden null gar nichts. Du musst die Kamera erstmal kennenlernen.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und dann ist es aber irgendwann so, dass die Holger ihren ganz eigenen Charme entwickelt, weil die Holger den Rand schwarz macht außenrum von dem Bild. Also du hast immer so ein Bild, das schon einen alten Charakter hat, einen verbogenen Charakter. Und diese ganzen Instagrammer und Filter. Und
die kommen von dort wahrscheinlich.
Die kommen von dort, ja. Die ganzen Fehler, die Holger macht, sind heute die Fehler, die du in den Digitalen reinmachst per Photoshop oder so.
Die sind in heutzutage.
Ja, die sind in. Also ich habe, also wenn du meine Holger willst, ich habe noch eine, die ist original verpackt, die kann ich dir leihen.
Okay,
die musst
kann
du dann
ich versuchen, ja.
Da kannst genau. du versuchen, die musst du dann selber abkleben.
Okay, alles klar, einverstanden.
Und würde mich echt interessieren, was du damit machst.
Und was ich auch sagen wollte, für mich eigentlich für das Wichtigste für die Kamera ist Usability. Less is more, deswegen mag ich auch Leica, weil die Kameras haben vielleicht maximum 3 oder 4 Knöpfe, mehr nicht.
Ja klar, also eine Kamera muss einfach zu bedienen sein.
Genau.
Wenn du erstmal eine halbe Stunde da dran stehst und dann...
Dann du bist verloren.
Dann bist du verloren, das Bild ist weg.
Auf jeden Fall, genau. Deswegen ist es sehr wichtig. Und auch ein anderes Beispiel, kennst du Daido Moriyama?
Nein.
Nach unserem Gespräch, ich habe ihn kennengelernt.
Okay.
Also nicht kennengelernt, ich habe ihn entdeckt. Auf dem Internet, er ist sehr alt, er ist 82 Jahre alt, aus Japan. Und er ist Japans berühmtester Fotograf. Und er ist Straßenfotograf und er nutzt eine Point-and-Shoot-Kamera. So, er hat keinen Viewfinder, nichts. Sehr kleine Ricoh GR digital heutzutage nutzt und seine Bilder sind fantastisch. Jetzt, ich mag seine Bilder so viel, dass ich fast jeden Tag an seine Bilder schaue und er hat Millionen davon.
Okay, wir müssen Links reinbauen.
Genau, also Daido Moriyama ist super. Er hat in den 70er Jahren angefangen, sein Magazin zu produzieren. Und heutzutage produziert er immer noch. Das Magazin heißt Record.
Okay.
Gibt es immer noch. Er macht nur Schwarz-Weiß-Fotografie, fast entschuldigen, nicht nur. Er macht meistens Schwarz-Weiß-Fotografie. Damals hat er auch Farbfotografie gemacht, aber ist bekannt von seinem Autofokus, unscharf, extrem grainy Schwarz-Weiß-Straßenbilder. Und die sind super. Japanische Fotografen sind sehr gut. Wir müssen nur ein Programm über japanische Fotografen, Fotografie machen, weil deren Art total anders ist.
Weil du gerade sagst Programm und wir jetzt eigentlich fast schon am Ende sind.
Nein!
Wir haben die halbe Stunde jetzt schon erreicht und ich weiß ganz genau, länger als eine halbe Stunde will wieder keiner zuhören. Das deswegen tatsächlich an die Hörer, an die Leute, die den Egge mögen, die wollen, dass wir das weitermachen, die wollen, dass wir ein Special machen, dass wir es auf Englisch machen und dass wir vielleicht noch ein bisschen über ein paar andere Sachen plaudern, die müssen sich halt einfach mal melden. Die müssen sagen, was sie wollen, wie wir es am besten machen können, ob wir es Deutsch, Englisch weitermachen, ob wir es so machen, dass eine Translation, ob ein Transkript gemacht wird. Ich brauche Ideen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß auch ganz genau, dass wenn ich das mache, dass ich durchstolpern werde. Also ich werde ständig Wörter suchen. Egge ist viel besser in Englisch als ich. Aber wir können es ausprobieren. Also ich bin für Experimente offen, aber ich muss einen Tipp bekommen, wie wir es am besten machen.
Und es gibt viele Leute, die dieses Programm auf Englisch hören wollen. Ich habe viele Messages gekriegt.
Okay.
Lass uns das machen.
Okay. Dann würde ich sagen, dann verbleiben wir einfach so. Lassen das Ende jetzt einfach mal offen. Denken nicht, dass es das letzte Mal war. Und die Botschaft richtet sich wirklich an alle Leute, die da draußen hören. Schreibt einfach, was ihr wollt, wie wir das weitermachen sollen, wie wir es am besten treiben können. Egge, noch irgendwas dazu?
Dann wir sehen uns nächstes Mal, hoffentlich auf englisches Programm.
Okay, dann genau. Schauen wir mal. Alles klar, ich wünsche euch was. Tschüss.